Ein partiell endzeitliches und höchst quarantänepflichtiges Willkommen zu Hirntod, Movie Breaks Podcast-Format rund um Zombies, Ghule und Infizierte. Ich bin Ding Dong und an meiner Seite habe ich einmal mehr den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo.
Wir waren im Kino und zwar in 28 Years Later, der nunmehr zweiten Fortsetzung zum endzeitlichen Seuchenhorrorfilm 28 Days Later. Nachdem 28 Days Later im Jahr 2002 ein voller Erfolg war, kam 2007 mit 28 Weeks Later eine nicht ganz so erfolgreiche Fortsetzung heraus und bereits früh gab es Gerüchte, dass ein dritter Teil mit dem Titel 28 Months Later kommen soll. Doch die Jahre zogen ins Land und es passierte nichts. Zwar gab es sporadisch minimale Lebenszeichen, die Fans Hoffnung machten, aber irgendwann kam der Punkt, an dem wohl nur die allerwenigsten noch an eine Realisierung eines dritten Teils geglaubt haben. Umso größer war dann das Erstaunen darüber, dass tatsächlich mit den Dreharbeiten begonnen wurde. Und Thomas, jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, hast du über die Jahre hinweg noch dran geglaubt, dass eine weitere Fortsetzung kommen würde? Und wie gehypt warst du, als klar war, dass da wirklich ein dritter Teil kommt und das dann auch noch Danny Boyle höchstpersönlich Regie führen wird?
Also, ich war auf jeden Fall überrascht, weil es gab ja schon früh immer Gerüchte, hast ja auch gerade gesagt gehabt, wegen der Fortsetzung. Wir haben ja auch gerade in dem letzten Podcast zu 28 Days Later und Weeks Later über so verschiedene Ideen auch gesprochen, die es mal gab für so Fortsetzungen von 29 Days Later damals schon und dann bei Weeks mit der Geschichte mit dem SAS-Team, was nach London geschickt wird und sowas. Und jahrelang war ich sehr heiß auf die Sache mit 28 Months Later, weil ich mir dann immer die Frage gestellt habe, wie geht's nach Weeks weiter? Ne, Europa ist infiziert, wie schnell geht das? Ich hatte mir dann in meinem Kopf immer vorgestellt, es gibt dann irgendwie bei Deutschland so eine riesige Mauer, die sie gebaut haben, um die Infizierten quasi vom weiteren Vorkommen zurückzuhalten. Und dann gibt es dann da irgendwie eine Geschichte. Das war immer in meinem Kopf.
Okay, spannend.
Und dann ist nie was passiert. So, es kam nie was. Und dann plötzlich aus heiterem Himmel, ja, wir machen jetzt 28 Jahre später, zack. Und Danny Boyle kehrt zurück. Und ich muss gestehen, ich war dann erst so ein bisschen skeptisch, was wird das tatsächlich und kann das jetzt nach all den Jahren nochmal als Fortsetzung funktionieren und vor allen Dingen, welche Richtung geht das tatsächlich? Und dann kam der erste Trailer und der Trailer war richtig gut. Das ist auch an diesem Poem liegt, was sie mit eingebaut haben, an diesem Gedicht, dieses Militärgedicht mit den britischen Soldaten im Burenkrieg. Und das war, also der Trailer war wirklich auf dem Punkt richtig, richtig gut und richtig, richtig stark. Allerdings hat er mich in eine falsche Richtung gebracht, muss ich jetzt schon mal sagen. Und genau, aber ich war erstmal hooked und hatte mich total gefreut. Das Einzige, was so ein bisschen Wermutstropfen war, war Danny Boyle. Ich mag Danny Boyle. Ich mag seine Inszenierung eigentlich ganz gerne. Aber als dann diese ganze Thematik aufkam mit Apple-Werbung und wir drehen den ganzen Kram mit iPhone 15, da war ich immer schon so, muss das jetzt sein oder nicht? Und ich kann euch sagen, das hätte nicht sein müssen. So. Das dazu.
Ja, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich hatte ganz lange darauf gehofft, dass eine weitere Fortsetzung kommt. Ich habe aber einfach auch irgendwann für mich so aufgegeben, dran zu glauben. Ne? Das war ja wirklich, du hast immer sporadisch mal was gehört davon, aber wirklich passiert ist halt nichts, sonst wird auch nicht konkreter. Und ich war dann relativ überrascht, als es dann wirklich so die ersten Bilder gab von den Dreharbeiten. Und ich habe mich gefreut, war aber auch durchaus skeptisch, weil ich meine, es sind viele Jahre ins Land gezogen. Klar, Danny Boyle ist wieder mit am Start, aber trotzdem war ich einfach skeptisch. Und wie immer, ich habe mir keine Trailer angeguckt, deshalb konnte ich auch nicht auf falsche Fährten gelenkt werden. Deshalb guckt man ja auch keine Trailer von Filmen, die man definitiv sehen wird. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was das heute wird, denn wir haben uns gegenseitig bislang nicht verraten, wie wir den Film fanden, sondern wir wissen nur, dass wir beide im Anschluss, ich sag mal, uns geistig sehr viel mit dem Film beschäftigt haben.
Mhm.
Und bevor wir jetzt auf den Film eingehen und darüber quatschen, wie war denn dein Kinoerlebnis? Haben sich die Leute benommen oder warst du kurz davor, dass das Rage-Virus bei dir ausbricht und du zum Alpha wirst?
Genau, also zur Erklärung, ich gucke tatsächlich ungern Horrorfilme im Kino. Das hat seinen Grund, also A, weil ich die meisten Horrorfilme gar nicht so gut finde und eher dann zu Hause gucke und dann mich da beschwere. Und tatsächlich hat man ja manchmal so das Kino erlebt, das bei Horrorfilmen, gerade wenn es so Spaß-Horrorfilme sind, dass die Leute dann vollkommen ausrasten. Aber ich muss sagen, das war relativ gesittet im Kino. Es gab tatsächlich nur einen Moment, und ich glaube, du weißt, welchen Moment ich meine,
yep,
wo gröhlendes Gelächter ausgebrochen ist im Kino.
Bei uns auch.
Und das war auch okay. Aber ansonsten gab es tatsächlich wenig so Reaktionen von wegen, ah, tu das nicht oder sonstiges. Das hielt sich halt in Grenzen.
Ja, das war bei mir tatsächlich mehr oder weniger das Gleiche. Also die Leute haben sich relativ gut benommen. Klar, da war einmal ein Handy-Display und mal kurz eine Unterhaltung, aber das hat sich wirklich im Rahmen gehalten. Aber ich muss sagen, ich war mit dem Kino überhaupt nicht glücklich. Ich war um 17.40 Uhr quasi in der ersten Vorstellung, die an dem Tag lief von 28 Years Later. Und der Boden im Foyer hat so abartig geklebt, dass ich kaum auf die Toilette gekommen bin,
ja,
weil ich meine Füße nicht mehr heben konnte. Und die Technik war auch nicht der Burner. Also die Kinoleinwand hatte relativ mittig einen Knick oder eine Falte. Also den ganzen Film über hat man so eine Linie, so eine Feine im Bild gesehen. Das hat mich persönlich mal mehr und mal weniger gestört, aber ich finde halt, sowas geht nicht in einem Kino. Und ganz schlimm war für mich der Ton, weil ich weiß nicht, ob der Film so klingt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Es war irgendwie alles dumpf und muffig und es hat irgendwie eingeschlossen geklungen und alles war sehr frontlastig und ich hatte als das Gefühl, dass einige der Boxen überhaupt nicht angesteuert werden. Also es war ganz seltsam. War bei dir der Ton normal?
Ja, Grüße gehen raus an den Filmpalast Kassel, eines der besten Kinos in Deutschland. Weil ich habe ihn tatsächlich da in 4K gucken können und in Dolby Atmos und der Ton war richtig bombastisch, was aber auch zu einem Problem führte.
Okay.
Weil dieser Film sensorisch eine Herausforderung ist.
Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ich beginne einfach mal damit, die Handlung des Films grob zu skizzieren. Seit dem Ausbruch des Rage-Virus sind 28 Jahre vergangen. Die Gesellschaft Großbritanniens hat sich von der Seuche nicht wieder erholen können. Denn obwohl es zunächst so aussah, als ob die Infizierten verhungern würden und man quasi nur lange genug ausharren müsse, ist dies nicht geschehen. Die Infizierten existieren immer noch, haben sich allerdings teilweise verändert. Die wenigen Menschen, die es noch gibt, leben in kleinen, fast mittelalterlich anmutenden Kommunen. Eine dieser Kommunen befindet sich auf einer kleinen Insel vor dem Festland. Die Menschen dort haben ihre eigenen Riten und Bräuche. Einer dieser Bräuche ist es, dass Kinder so ab dem 14. Lebensjahr mit aufs Festland genommen werden, um sie an die Infizierten heranzuführen. Es ist eine Art Initiationsritus, bei dem aus Kindern Erwachsene werden und dazu gehört auch, dass die Kinder ihren ersten Infizierten erlegen. Doch Jamie ist der Meinung, dass sein 12-jähriger Sohn Spike schon jetzt bereit für diese Aufgabe ist und so brechen Vater und Sohn mit Pfeil und Bogen bewaffnet gen Festland auf. Im Zuge dieses, in Anführungszeichen, Ausflugs erfährt Spike von einem Arzt, der wohl noch auf dem Festland leben soll. Ein Arzt, der seine schwerkranke Mutter womöglich wieder gesund machen könnte. Und so trifft Spike eine Entscheidung. So viel dazu. Wer Regie geführt hat, haben wir ja eingangs bereits erwähnt, nämlich Danny Boyle, der Regisseur hinter 28 Days Later oder eben Werken wie Trainspotting 1, 2. Das Drehbuch stammt von Alex Garland, der ja schon das Drehbuch zu 28 Days Later verfasst hat und vor kurzem als Regisseur von Filmen wie Civil War sowie Warfare in Erscheinung getreten ist. Und vor der Kamera sehen wir unter anderem Aaron Taylor-Johnson, den man zuletzt als Kraven the Hunter sah, Jodie Comer, die unter anderem bei The Last Duel oder Free Guy mit von der Partie war, Ralph Fiennes, der bei dem Kirchenthriller Konklave den Kardinal Lawrence verkörperte und wir haben Alfie Williams als Spike. Und ich glaube, die Box-Office-Zahlen können wir uns dieses Mal sparen.
Genau, das können wir uns sparen. Aber ich habe nochmal geguckt gehabt, wie es mit dem Budget aussieht.
Ah ja.
Und der hat 60 Millionen US-Dollar gekostet. Und die Prognose ist, dass er am Wochenende allein in den USA 30 Millionen einspielen wird.
Interessant. Ich bin ehrlich, so ganz genau weiß ich nicht, wo diese 60 Millionen gelandet sind.
Ja. Das weiß ich auch nicht.
Aber ich würde es dem Film durchaus gönnen, wenn er erfolgreich wäre.
Mhm.
Und so wie du sagst, Prognose klingt ja erstmal ganz gut. Normalerweise machen wir ja jetzt unser Wissenspingpong und ist es dann eben Zeit für Faktengerüchte und gefährliches Halbwissen. Haben wir was? Weil das Problem ist, dass ich vor dem Gucken von Filmen mich bewusst nicht groß informiere. Ich habe ja auch schon gesagt, ich gucke keine Trailer beispielsweise. Sowas mache ich in der Regel erst immer dann, wenn ich den Film angeschaut habe. Und da wir gestern im Kino waren und wir jetzt am Morgen darauf den Podcast schon aufnehmen, hatte ich schlichtweg keine Zeit, Informationen zusammenzutragen. Hast du ein paar Fakten oder Hintergrundinfos am Start?
Genau, also das mit dem iPhone habe ich ja schon erwähnt gehabt, das war das iPhone 15 Pro Max, damit ist der Film gedreht worden, beziehungsweise mit mehreren. Man muss aber halt dazu sagen, die haben natürlich krasse Aufsätze und trotzdem Licht und sowas alles benutzt, um die Aufnahmen besser zu machen. Und was ich noch gelesen hatte im Vorfeld, eigentlich war gar nicht Danny Boyle für die Regie vorgesehen, sondern tatsächlich Alex Garland,
okay.
Der aber durch seine beiden Filme, die er back-to-back gedreht hat, beide, die du jetzt erwähnt hattest, gar nicht konnte. Und deswegen tatsächlich nur als Autor sich verpflichtet hatte, um dann im Hintergrund so ein bisschen zu schreiben.
Mhm.
Genau.
Wäre aber auch spannend gewesen. Also gerade Civil War hat ja so von der Stimmung her, weil er sehr eindringlich. Ich glaube, das hätte ich hier auch mir sehr, sehr gut vorstellen können. Wäre vielleicht sogar die bessere Wahl gewesen.
Würde ich auch so sehen, ja.
Aber ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal direkt an mit dem Film Thomas. 28 Years Later hat ja, wie die beiden Vorgänger auch, ich sag mal, eine etwas losgelöste Eröffnungsszene. Wie hat sie dir gefallen und wie würde bei dir ein Ranking der drei Eröffnungsszenen aus den bisherigen Filmen aussehen?
Ich glaube, da wäre auch Platz 3. Ich fand es aber trotzdem ganz cool, weil du hast ja das war ja im Trailer auch schon zu sehen, mit dem Teletubbies und mit den Kindern, die da quasi vor dem Fernseher geparkt werden. Und du weißt ja schon, was irgendwie so passieren wird. Und du hattest im Trailer, du hast den Trailer halt nicht gesehen, aber das ist da alles schon drin gewesen. Mhm. Du hast da quasi auch schon die Kirchensequenz gehabt und den Priester gehabt. Also das ist quasi alles schon im Trailer auch mit zu sehen, was dann innerhalb dieser ersten Sequenz passiert. Ich fand es jetzt okay, aber der Stimmungsaufbau in den anderen beiden Teilen war jetzt irgendwie besser, fand ich, weil hier passiert das super schnell. Ne? Also du hast dann so direkt völlige Eskalation. Was halt direkt angedeutet wird, ist so eine Änderung mit dem Priester, wenn er sich dann verwandelt. Aber da kommen wir ja später noch dann zu.
Mhm.
Genau. Aber so, ich fand es trotzdem gut. Ne? Also direkt drin, direkt Feuer. Allerdings jetzt als Öffnungssequenz Platz 3.
Okay, Platz 3. Was wäre bei dir die 1?
Platz 1 wäre 28 Weeks Later.
Mhm. Es ist bei mir tatsächlich genau das Gleiche. 28 Weeks Later hätte ich, was die Öffnungssequenz angeht, auf Platz 1 und diesen hier auf Platz 3, weil mir war diese Anfangsszene irgendwie zu hektisch und zu kontextlos. Ja, man wird da so reingeworfen, du hast es schon gesagt. Wir sehen Kinder, die ganz unschuldig Teletubbies gucken, aber wir können anhand der Gesichter schon ablesen, dass da irgendwas nicht so wirklich stimmt. Und kurz darauf brechen dann auch schon die Infizierten durch die Tür und Menschen sterben. Und ja, ich konnte mit dieser Sequenz einfach nicht so viel anfangen, weil ich so in der Luft hing. Ich hatte da gar keinen Bezug. Die anderen beiden Teile hatten da immer schon so eine kleine Story aufgebaut, ne, die auch in sich quasi geschlossen war und funktioniert hat. Hier schwierig. Und ich muss auch sagen, warum auch immer, ich musste bei einigen Gesichtsausdrücken von den Infizierten fast lachen.
Ja.
Frag mich nicht, warum. Es war einfach so, da war zum Beispiel so ein Kahlköpfiger mit einem großen Bart und aufgerissene Augen. Und ich weiß nicht, warum, aber es hat mich irgendwie zum Grinsen gebracht. Und auch diese Sequenz, wo der Pfarrer in der Kirche ist und er wie so ein Fanatiker wird und die Infizierten fallen über ihn her. Und während er sich verwandelt, ich sag mal, predigt er so. Das fand ich auch irgendwie eher amüsant. Und ich weiß nicht, ob ich es amüsant finden sollte. Also irgendwie bin ich da nicht so gut mit klargekommen, tatsächlich.
Aber ich weiß, was du meinst. Und den Typen, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Die sieht man auch ganz kurz im Trailer, diese Sequenz mit dem Kahlklöpfing. Und die gucken halt alle so. Oh.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich das vergleiche mit den Gesichtsausdrücken, die Infizierten noch in den ersten Teilen hatten, auch in dieser Anfangssequenz, waren die halt viel erschreckender. Ich weiß nicht, woran es lag. Das, vielleicht war es auch die Art und Weise, wie hier geschnitten wurde. Szenenwechsel, Szenenwechsel, Schnitt, 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 Schnitt. Ne?
Super schnell, viele, viele Schnitte, genau. Ja,
also es hat für mich fast gewirkt wie so ein Game-Trailer zu so einem Far Cry-Teil oder so. Ja, da gab es ja auch so einen mit so Rednecks und einer Kirchenthematik. Ich weiß nicht, ob es der fünfte ist oder so, falls du es gespielt hast. Da hat es mich irgendwie dran erinnert, ne? Aber gut, was mir dafür gefallen hat, wie bei den anderen Teilen auch, ist die Atmosphäre des Films und dieses, wohin sich die britische Gesellschaft entwickelt hat. Und ich mochte diese ich sag mal, fast mittelalterlich wirkende Gemeinschaft auf der Insel. Das hat mich so an so Filme wie Doomsday von Neil Marshall erinnert. Und ich hätte gerne auch mehr noch über diese Gemeinschaft erfahren. Ich hoffe, da kommt noch was, weil, was wir noch gar nicht gesagt haben, das ist ja als Trilogie angelegt. Also dieser Film ist erst der Auftakt.
Mhm.
Aber dazu später. Und was ich auch mochte, waren die Bilder davon, wie sich halt Großbritannien verändert hat. Wir haben ja jetzt 28 Jahre, also es ist nicht mehr direkt, wo die Apokalypse gerade ausbricht, sondern es sind viele Jahre ins Land gezogen. Und mir hat es gefallen, dass alles so vertraut, aber gleichzeitig auch fremd wirkt und zu einem gewissen Grad auch unheimlich. Und mir gefiel auch hier wieder dieser Wechsel aus absoluter Ruhe und Hektik. Das ist ja was diese Reihe bisher immer gemacht hat. Ich fand auch spannend, wohin sich die Infizierten entwickelt haben. Da werden wir auch später drauf hinführen müssen, weil da ergeben sich vielleicht auch ein paar Probleme daraus.
Mhm.
Aber wie geht's dir damit? Wie fandest du die Atmosphäre von dem Film?
Genau, also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Es ist natürlich spannend zu sehen, wie diese Gesellschaft dann zusammenfällt beziehungsweise sich neu organisiert. Und das ist ja getrennt mit dem Dorf. Es wirkt ja tatsächlich wie so ein festliches Mittelalterdorf,
ja,
hast du fast
ja,
gesagt.
Ja.
Da ist ja auch mal was los. Du hast ja auch mal irgendwie auch Geräusche im Hintergrund. Und da müssen wir nachher dann eh noch mal im Spoilerbereich auf ein, zwei Sachen dann eingehen, was dann so passiert, weil da sind so ein paar spezielle Sachen. Aber grundsätzlich total cool gemacht. Ne? Du hast auch wirklich eine nachvollziehbare Stimmung, dass dieses Dorf so für sich geschlossen tatsächlich überleben kann. Jeder hat seine Aufgaben. Du siehst ja dann auch die Schule und wie so die einzelnen Berufsfelder, sag ich mal, sind. Ne? Und du hast da so Zettel in diesem Lagerraum auch, wo, ne, wir haben nicht so viel, achtet darauf, was ihr nehmt, ob es tatsächlich gebraucht wird oder nicht. Und dann gibt es ja auch die Situation mit dem Speck morgens, was Besonderes darstellt, ist natürlich klar, weil Ressourcen sind natürlich knapp. Und gleichzeitig das Festland, was so als riesiges Eiland ja davor liegt und irgendwie ja gefühlt da ja auch viele Ressourcen ja sind. Und du siehst ja auch, wie sie da die Bäume auch gefällt haben für Feuerholz beispielsweise. Und gleichzeitig weißt du sofort, wenn sie das betreten, hier ist jetzt eine Zone, hier ist Gefahr, ne? Hier musst du wirklich gucken. Und es gibt ja auch mehrere Situationen, wo du auch so Städte siehst, zumindest von Weitem oder auch so ein paar Gebäude von Nahen. Und das wirkt auch alles sehr, sehr nachvollziehbar, wie sich das so entwickeln würde. Und das macht er als Film so von dieser apokalyptischen Stimmung her. Und das hatten wir ja bei 28 Days Later ja auch. Bei Weeks eher nicht. Da haben wir ja gesagt, London und ne, wirkt alles so ein bisschen shiny. Aber hier hast du ja wirklich das Gefühl, okay, hier ist alles am Arsch. Und es ist auch nachvollziehbar. Das mit den Infizierten, da müssen wir definitiv nachher drüber sprechen. Das können wir jetzt noch nicht. Das müssen wir im Spoilerbereich machen. Weil da habe ich ein paar sehr große Probleme. Also ich finde es gut, wie das hier gemacht wird. Und es ist auch irgendwie für diesen Film auch stimmig, aber nicht für das Franchise stimmig. Da müssen wir einfach drüber sprechen. Und Danny Boyle hat auch ein paar Zitate dazu gemacht, die würde ich nachher mit reinwerfen.
Ah, okay, spannend.
Die ich problematisch finde, muss ich gestehen. Und aber tatsächlich, das war auch richtig, richtig gut. Und diese Atmosphäre, die packt einen halt einfach wieder. Bei der Soundkulisse, das wollte ich noch mit einwerfen, gebe ich dir auch recht. Allerdings war es für mich an einigen Stellen echt drüber. Und ich habe am Anfang, in der ersten halben Stunde des Films, habe ich sogar Kopfschmerzen bekommen.
Okay, krass.
Ja.
Krass.
Weil diese schnellen Schnitte, Szenenwechsel, diese ständigen Geräuschkulissen, weil du hast ja nicht nur dann Musik und Geräusche gehabt, sondern du hast, das hast du natürlich nicht gehört, wenn du so ein schlechtes Kino hattest.
Ja.
Du hattest tatsächlich vielfach eine Hintergrundgeräuschkulisse. Mhm. Also es gab keine ruhigen Momente oftmals, sondern Gespräche im Hintergrund, kleine Musikfetzen, die eingebaut worden sind, kleine Geräuschfetzen, die eingebaut worden sind, die in dem Raum so umhergewabert haben die ganze Zeit.
Okay.
Ja,
ja, habe ich entweder nicht so wahrgenommen, weil es tatsächlich nicht übertragen wurde, oder ich weiß nicht, weil ich ja noch gesagt habe, für mich, das hat so viele ruhige Momente. Also ich bin sehr gespannt auf den Rewatch tatsächlich, ob das jetzt wirklich an der Technik lag. Aber ja, ich fand es auch überfrachtet und ich glaube, es macht jetzt auch Sinn, schon auf die visuelle Umsetzung einzugehen, wenn wir da jetzt eh schon dabei sind. Ja, du hast es schon gesagt, es ist ein iPhone 15 zum Einsatz gekommen, also wieder eine etwas eigenwillige Kamera. Wir hatten ja bei dem ersten Teil, der wurde mit Camcordern gedreht, der zweite wurde auf 16mm gedreht. Beides ist ungewöhnlich und gerade der Camcorder hatte auch tatsächlich einen Sinn. Ob man den gut findet oder nicht, kann man drüber streiten, aber es war eine Intention, eine klare Linie dafür erkennbar. Jetzt mit dem iPhone 5, weiß ich nicht. Und ich habe jetzt bei dir auch schon rausgehört, du würdest es so ein bisschen anzweifeln. Wie ging es dir mit dieser visuellen Umsetzung, mit der Entscheidung, auf dem iPhone zu drehen und an sich mit der Art und Weise, wie hier der Film in Szene gesetzt ist?
Also was ich Danny Boyle geben muss, dass er natürlich sehr, sehr nah an 28 Days Later bleibt, von seinen Kamerawinkeln und wie er was versucht zu erzählen. Ne? Also du hast wieder diese Beobachter-Verfolger-Perspektive ganz, ganz viel drin. Allerdings habe ich ein Problem oftmals gehabt mit diesem Bild, weil er mit verschiedenen Schärfegraden auch arbeitet und oftmals das Bild dann doch mehr verschwommen ist als alles andere. Und ich hätte mir einen klareren Fokus an der einen oder anderen Stelle gerne gewünscht. Den habe ich aber einfach nicht bekommen. Mein größtes Problem war aber tatsächlich der Schnitt. Also das war einfach viel zu viel. Also gerade in den Situationen. Das wird zur Mitte des Films, wird es deutlich besser.
Ja, das habe ich auch gemerkt.
Und die Mitte des Films, wenn dann alles so ein bisschen, wir kommen ja nachher noch darauf zu sprechen, was dann passiert und warum das passiert. Und da ist auch eher das Drama im Fokus. Also man muss auch sich gewahr wissen, dieser Film ist jetzt kein blanker Albtraumhorror, sondern im Kern ist es eigentlich ein Familiendrama, was dort erzählt wird.
Das ist richtig.
Und da ist er viel, viel klarer, viel besser, auch in seiner Kommunikation mit uns als Zuschauerinnen und Zuschauern. Vorher war ich einfach vom Gehirn her
erschlagen,
irgendwann überlastet. Also sensorisch einfach wirklich überlastet und das war ein Problem.
Ja, ich muss auch sagen, du hast jetzt schon angesprochen, der Stil ändert sich irgendwann so ein bisschen. Und das war auch so der Punkt, wo ich dann besser in den Film reingekommen bin. Weil mir ging es so die erste, ich weiß nicht genau, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich weiß es nicht genau, hatte ich echt Probleme, in diesen Film reinzukommen. Da kommen wir auch später noch drauf zurück, warum das so war. Aber wir sind ja gerade bei der visuellen Umsetzung. Und da muss ich sagen, das hat für mich gerade am Anfang gewirkt wie so ein Sammelsurium an visuellen Spielereien.
Ja.
Und ich muss sagen, das hat mir nicht so wirklich zugesagt, weil ich hätte mir halt eine geerdete Präsentation gewünscht, die irgendwie besser zu dieser Thematik passt. Denn die hatten wir ja mit dem Camcorder in dem ersten Teil, wo gesagt wurde, man wollte so eine Perspektive, als wäre da ein weiterer Survivor und wir wollten, dass die Farbgebung so zu der Tristesse des Szenarios passt und man wollte diese Unschärfen einfach, damit es nochmal, also dieses unscharfe Bild, dieses matschige Bild, weil es einfach dadurch, durch diesen Camcorder-Einsatz nochmal so realistischer wirkt, so als hätte das jemand mit einer Videokamera gedreht. Und hier haben wir es so, wir haben Szenen, die sind knackscharf und dann haben wir andere Szenen, die wirklich grundlos unscharf sind.
Richtig.
Wir haben so Panoramaaufnahmen, die scharf sein könnten und die sind bewusst unscharf gehalten. Und ja, wir haben auch häufig mal so Einschübe, die dazwischen geschnitten sind, zum Beispiel von so Szenen aus einem Historienfilm, wo Bogenschützen Pfeile abfeuern.
Das fand ich auch zu viel, ja.
Ja, und klar, ich habe es irgendwie verstanden, die wollten uns zeigen, ja, die Gesellschaft ist wieder im Mittelalter angekommen, weil die haben Palisaden errichtet und die kämpfen auch mit Pfeil und Bogen. Habe ich verstanden, habe ich auch verstanden ohne diese Einschübe. Dann haben wir auch ab und zu so in Rot getauchte Nachtaufnahmen von Infizierten mit so leuchtenden Augen. Das sieht geil aus, aber es hat eigentlich nicht so wirklich einen Zweck und ist irgendwie auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ne? Und wir haben Szenen, die künstlich verfremdet wurden, was mich persönlich gestört hat. Und ja, es hat oft auch so gewirkt wie ich sag mal, ein Musikvideo. Weil wir haben viel Musikeinsatz, der funktioniert auch gut. Gerade dieses, du hast ja schon angesprochen, dieses Gedicht, dieses, ich glaube, Boots oder so heißt es. Ne? Das funktioniert ja gut. Das ist eine starke Szene. Da ist die Akustik, die reißt einen wirklich mit. Aber ganz oft ist einfach dieses, das hat so ein Musikvideo-Feeling. So hier ein Bild, da ein Bild, dort ein Bild. Zam, 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 schnell, hektisch, zang, neues Bild. Ich sag, das wird weniger, dann kam ich auch besser in den Film rein. Aber ich habe für mich in dem Film nicht so eine klare Linie entdecken können, was diese visuelle Umsetzung angeht. Ob es einem gefällt oder nicht, das ist natürlich Geschmackssache.
Ja.
Wenn ihr jetzt sagt, ey, das klingt cool, geil, freut mich für euch. Aber für mich persönlich, schwierig.
Ja, wie gesagt, ich habe halt Kopfschmerzen vorne im Kopf bekommen. Das war für mich einfach das Zeichen, das ist jetzt too much.
Ja, so. wird wahrscheinlich nicht nur dir so gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für einige Leute sensorisch vielleicht zu viel wird. So, ja. Womit ich auch ein Problem hatte, war für mich das Storytelling.
Ja.
Wie ging's dir? Warst du mit dem glücklich, bevor ich dazu was sag? Oder wie war es für dich? Wie hast du es erlebt?
Oh, da müssen wir jetzt ein bisschen rumtänzeln, wenn wir jetzt noch nicht spoilern.
Also ich kann es tatsächlich ohne groß zu tänzeln machen.
Ja, ja, ich würde es mal versuchen. Also ich fand diesen Drama-Aspekt am Ende sehr, sehr gut gewählt. Also dass es wirklich sich auf diese Familie konzentriert und vor allen Dingen vornehmlich auf den Jungen konzentriert. Das kann man schon mal sagen, dass das, da ist der Fokus drauf und das fand ich gut. Ansonsten hatte ich tatsächlich an manchen Stellen wirklich arge Probleme mit der Geschichte, weil da Dinge passieren, die mir nicht so wirklich nachvollziehbar an die Hand gegeben werden. Sei es von den Figuren her oder sei es von dieser Welt her. Und ich mich so ein bisschen getrieben gefühlt habe diesbezüglich. Und gerade am Ende, gut, ganz am Ende passiert noch was, das habe ich gefeiert, das kann ich schon mal sagen.
Oh nein, nicht wirklich.
Doch.
Oh.
Weil da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht.
Oh nein. Ich bin da gesessen, hab den Kopf geschüttelt. Ich dachte, ihr wollt mich doch verarschen.
Genau, aber da wird sich spätestens das Publikum, glaube ich, scheiden an dem Punkt. Ansonsten hatte ich die ganze Zeit immer das Gefühl, im Trailer werden mir auch so Soldaten präsentiert. Das wirkte aber nachher wie so ein Fremdkörper im Film, muss ich gestehen. Der nur auf einen lässt sich auf so einen Punkt runter dividieren, warum die jetzt da drin waren und ne, was sie erzählen wollten,
ja,
sollten.
Ja.
Und ich hatte so an vielen Stellen meine Probleme und Schwierigkeiten und vor allen Dingen auch mit Logik habe ich echt zu kämpfen gehabt. Nicht in Bezug auf Logik, jetzt allgemein unsere Verständnis von unserer Welt und Logik, sondern die innere Logik dieser Welt, da habe ich echt ein Problem mit gehabt.
Ja, da werden wir später definitiv drauf zu sprechen kommen. Ja, mir ging es so wie dir. Was ich das Gefühl hatte während dem Gucken des Films, und ich weiß, dass es ja nicht so war, weil ich weiß, Alex Garland hat alleine dieses Drehbuch geschrieben. Ich hatte das Gefühl, dass hier ganz, ganz viele Drehbuchautoren am Werk waren. Die wären alle zusammengekommen und jeder hat so 10, 20 Minuten Segmente verfasst und hat seine eigenen Ideen einfließen lassen, ohne so richtig zu berücksichtigen, was vorher passiert ist. Das klingt jetzt vielleicht ganz komisch, ja, aber das Ding ist, dieser Film hat im Kern eine super simple Story. Und das ist nicht böse gemeint, ich komme damit vollkommen klar. Geschichten müssen nicht kompliziert sein. Es kann sehr simpel sein, du kannst einen sehr guten Film daraus machen. Aber hier wurden so viele Dinge eingeworfen und vor allem angerissen und kaum etwas wurde richtig zufriedenstellend ausformuliert. Und das hat mich schon massiv gestört. Klar, es ist der Anfang einer Trilogie. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn zukünftige Teile kommen, dass alles runder wirkt. Und dass es erklärt wird und dass man dann als Gesamtkonstrukt eine andere Wertung vielleicht nochmal vergibt. Aber so wie das jetzt war, fand ich es unrund. Was ich aber sagen muss, und das muss ich loben, ist, dass es eigentlich für mich keinen Leerlauf gab. Es gab immer etwas, was passiert ist. Es ist immer irgendwas neues Element reingekommen. Irgendwas, was mich dafür gesorgt hat, dass ich fokussiert bleibe. Es ist auch nicht so, dass ich diese angerissenen Ideen nicht spannend fände, denn das tue ich, aber es ist halt überfrachtet gewesen und hat halt viele Fragen aufgeworfen. Aber was mir gefallen hat, ist das Hauptthema des Films. Und ich meine jetzt mit Hauptthema nicht das Main Theme, also nicht die Musik, sondern ich meine dieses narrative Thema. Und ich musste während des Films irgendwann an den Titel eines Iron Maiden Songs denken, nämlich Childhood's End.
Ja, genau.
Ich meine, klar, wir haben am Anfang schon diese Szene mit, das Kind wird in die Welt der Erwachsenen eingeführt, weil es auf das Festland geht. Ne? Aber dieser ganze Film, auch wie er weitergeht, ist letztendlich ein Eintauchen dieses unschuldigen Kindes hin in die Welt des Erwachsenwerdens. Er wird erwachsen, er wird mit Dingen konfrontiert, mit Wahrheiten konfrontiert, mit Fakten konfrontiert, die er bis dato nicht kannte. Ja? Und da muss ich auch ein ganz dickes Lob an Alfie Williams aussprechen, der den Spike spielt, weil der macht seine Sache so richtig, richtig gut.
Ja.
Also wirklich, da war ich sehr beeindruckt und wir haben auch einen längeren Block, wo es um Tod geht und das Sterben und es fast schon philosophisch wird und der hat mir auch überraschend gut gefallen. Weiß nicht, wie es dir ging.
Das war das, ehrlich gesagt, das war das Highlight des Films.
Ja, ne?
Also, ich glaube, hätte es das nicht gegeben, dann wäre meine Meinung doch sogar nochmal deutlich negativer ausgefallen, als sie jetzt tatsächlich am Ende auch ist. Und ich gebe dir recht, der Junge trägt den Film. Mhm. Also das kann man wirklich so sagen. Oder das muss man auch so sagen. Also er trägt mit seiner darstellerischen Leistung tatsächlich diesen Film.
Ja, da war ich auch sehr begeistert, weil ich habe echt gedacht so, als am Anfang, klar, ich habe keinen Trailer gesehen, ich wusste nichts von diesem Film. Und als ich dann halt gesehen habe, okay, Vater und Kind, dachte ich schon, okay, das geht jetzt um den Vater primär und das Kind ist dann, muss dauernd gerettet werden und macht dumme Dinge. Und nein, ist überhaupt nicht so.
Mhm.
Aber ich würde sagen, wir sollten vielleicht jetzt schon mal so ein Fazit ziehen und dann in den Spoilerteil umgehen. Oder hast du noch etwas, wo du sagen würdest, das könnte man jetzt noch spoilerfrei benennen?
Ich würde noch mal auf den Härtegrad kurz eingehen.
Okay, guter Einwand. Das können wir gerne machen.
Na, weil wenn man Zombiefilme im Kino gucken möchte, dann möchte man vielleicht auch ein bisschen Blut und Gore sehen. Ich würde sagen, der Film reiht sich gut in dieses Franchise mit ein. Er hat seine harten Momente relativ am Anfang auch schon. Ne? Du hast auf jeden Fall wieder Blut, du hast auf jeden Fall wieder Tod und die Infizierten, ne, das haben wir alles schon abgesprochen gehabt. Es gibt aber tatsächlich mit dem Element der Alphas, was ja halt irgendwann eingeführt wird, tatsächlich was Neues und was nochmal Brutaleres, würde ich fast sagen, so ein bisschen
ja,
zumindest.
Ja.
Das hat mir sehr gefallen. Es ist nicht super viel Action drin, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Ne? Also es gibt immer wieder Momente, wo du sowas hast und da gefällt es dann und dann spratzt es auch tatsächlich. Mhm. Und also da wird man definitiv nicht enttäuscht.
Ja. Wo man aber vielleicht enttäuscht werden kann, ist, wenn man jetzt, ich sag mal so, diese klassische Zombie, in Anführungszombie, es sind ja Infizierte, wissen wir alles, aber so diese Zombie-Action, ne? Also Bisse, Ausweidung, solche Geschichten. Wenn man sowas sehen möchte, dann wird man enttäuscht, weil ja, wir haben harte Elemente drin, aber das sind, ich glaube, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, was die Alphas machen. Ich glaube, das kann man, oder? Was meinst du, kann man einfach...
Nee, ich würd's noch rauslassen.
Würdest du es noch rauslassen? Okay,
ja.
Also die Alphas, ja, oh Mann, oh, okay, ich lasse es raus. Aber es ist etwas, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Zombie-Film so immer in Verbindung bringen würde. Ne? Mhm. Und ich sag mal, vieles von der in Anführungszeichen Gewalt sind halt auch einfach, ja, Infizierte, die durch Pfeile getötet werden. Also ich glaube, es sterben auch... Ja, es sind eher Infizierte, die gekillt werden in diesem Film. Ne?
Ja.
Also da sollte man sich vielleicht ein bisschen drauf einstellen.
Genau, dann würde ich beim Fazit einfach mal raushauen.
Genau.
Also, wenn ihr Fans von 28 Days Later seid und vielleicht auch Fans von 28 Weeks Later, das ist, glaube ich, egal, dann müsst ihr den Film so oder so gucken. Dann wäre eher die Frage, ob ihr ins Kino gehen müsst oder nicht. Ich würde sagen, ihr könnt auch warten, ehrlich gesagt, und den zu Hause, wenn ihr eine ordentliche Technik habt, könnt ihr den auch gut zu Hause gucken. Ansonsten muss man halt so ein bisschen wissen, worauf man sich dann einlässt, weil er macht vieles anders, er ist in vielen Stellen anders, er ist überfrachtet, sowohl inhaltlich von seinen Ausschmückungen, sage ich jetzt mal, nicht von seiner Kernthematik. Die Kernthematik funktioniert hervorragend. Schauspielerisch ist er sehr, sehr gut. Die Musik und Soundkulissen hatten wir schon was zu gesagt, aber er ist halt auch anstrengend, gerade in der ersten Hälfte und wird dann stärker in der zweiten Hälfte und dann kommt ein Finale, welches das Publikum spalten wird. Das sage ich jetzt wirklich so, wie es ist. Das muss man halt wissen. Ansonsten findet man viel, viel, was dieses Franchise einfach ausmacht. Da kann man gerne reingehen und wird, glaube ich, in dem Sinne jetzt nicht enttäuscht. Eher wie er erzählt und gedreht ist. Das ist halt, ich glaube, das wird nicht jedem gefallen. So.
Wie viele Punkte würdest du ihm denn nach Movie Break Standards geben? Mhm. Quasi 0,
ja.
Katastrophe, 10, Meisterwerk?
Da denke ich die ganze Zeit schon drüber nach und ich glaube, ich lande aktuell im Mittelfeld, also bei 5,5
oh, krass.
Von 10, muss ich gestehen.
Ja, ich habe es, ich weiß nicht, habe ich es diesmal angedeutet? Also ich rede wieder über diesen Film relativ negativ, aber ich bin dann doch tatsächlich eher positiv gestimmt im Endeffekt, weil ich bin zwar, was 28 Days Later angeht, hin und her gerissen, aber ja, also ich bin hin und her gerissen, weil einerseits mag ich sehr viel von dem, was mir an Bildern gezeigt wird, auch wenn ich nicht immer mit der Art, wie ich es gezeigt bekomme, happy bin, aber andererseits finde ich den halt inhaltlich ja, ein bisschen unrund, ne, so wie er jetzt alleine steht. Da werden Fässer aufgemacht, die eben nicht vollkommen ausformuliert werden und wodurch sich halt zum jetzigen Zeitpunkt auch Logiklöcher ergeben. Trotzdem hatte ich aber über weite Strecken Spaß mit dem Film und Auch wenn ich relativ lange gebraucht habe, um reinzukommen und zu den Figuren eine Beziehung aufzubauen. Dafür gefiel mir aber halt einfach auch die Themen, die behandelt werden. Ne? Dieses Childhood-Ends-Motiv und dieser Fokus auf Leben und Sterben und diese philosophische Seite daran. Und ich merke halt auch für mich, ich will mehr wissen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will mehr über diese Welt erfahren. Ich will tiefer eintauchen in diese Welt. Ja? Von daher muss ich trotz aller Kritik, die ich schon geäußert habe, einfach auch sagen, dass ich dem Film positiv gegenüberstehe und daher würde ich ihm 7 von 10 Punkten geben.
Okay. Ja, du hast übrigens gerade 28 Days Later gesagt. Du meinst natürlich Years, ne?
Oh, ja.
Ups. Vielleicht komme ich ja auch noch auf eine 6. Ich weiß es noch nicht, aber wir kommen ja gleich im Spoiler-Bereich auf ein paar Sachen zu sprechen. Und da hatte ich echt manchmal auch den Kopf geschüttelt. So, Punkt.
Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wirklich in den Spoiler-Bereich. Und was meinst du, soll ich mal in aller Kürze den kompletten Handlungsverlauf bis zum Ende skizzieren und wir picken uns dann einzelne Szenen raus?
Ja, so grob zumindest. Also ich meine, die den gesehen haben, die wissen ja eh, worüber wir jetzt reden.
Ja, ich habe mal grob das skizziert und vielleicht will ja einer das trotzdem hören, der auch den Film noch nicht gesehen hat. Ne? Und dann so ein bisschen, wie es weitergeht. Okay, wir haben ja gesagt, Spike trifft eine Entscheidung. Und zwar trifft er eine Entscheidung, mit seiner Mutter heimlich aufs Festland zu gehen, um diesen Arzt zu suchen. Währenddessen kämpft eine gestrandete militärische Einheit gegen die Infizierten. Und eines dieser Mitglieder von der Einheit trifft zufällig auf Spike und seine Mutter und die drei ziehen eine Zeit lang gemeinsam weiter. Sie stoßen auf eine schwangere Infizierte und Spikes Mutter hilft ihr dabei, das Kind zur Welt zu bringen. Das Kind ist nicht infiziert und es wird mitgenommen. Man findet dann auch wirklich den Arzt und Spikes Mutter wird auch wirklich von ihm untersucht. Er kann sie aber nicht heilen, denn sie hat Krebs. Und auf den Wunsch der Mutter hin leistet der Arzt Sterbehilfe und Spike entscheidet sich dann dafür, nicht auf die Insel und nicht zu der Gemeinschaft zurückzukehren und dann trifft er auf eine andere Gruppe Überlebender und dann ist auch schon Ende.
Mhm.
So viel dazu. Pick dir was raus.
Dann würde ich mit den Infizierten anfangen.
Dann fangen wir mit den Infizierten an.
In der ersten Hälfte lernen wir ja diese Welt nochmal kennen. Und wir bekommen dann Infizierte zu sehen als erstes, die so, ich nenne sie mal, die Fettzombies sind.
Ja.
Die so dicke, auf dem Boden liegenden, aufgequillte, so habe ich es eher verstanden, also so Wasserleichenmäßig.
Ja, so sieht's aus, ne?
Die sich halt von Würmern ernähren. Und das ist dann der erste Knackpunkt. Die Infizierte haben sich insofern geändert von den früheren Filmen, als dass sie jetzt tatsächlich nicht nur in Wut sind, sondern tatsächlich auch Nahrungsaufnahme machen. Ne? Also sie suchen sich explizit Nahrung, später schnappen sie sich zum Beispiel auch einen Fisch oder sowas und bleiben dann so dementsprechend am Leben, was dann die Erklärung dafür ist, warum wir dann immer noch Infizierte auch finden. Und es sind einmal diese Fettzombies, die auf dem Boden rumkriechen, die auch irgendwie so Familienstrukturen haben offensichtlich und dann später mit den Alphas, wo dann erklärt wird, da hat der Virus quasi eine Funktion wie so, als wenn
Steroide,
die ganze Zeit mit
Steroide
vollgepumpt werden und die anderen Infizierten folgen denen quasi. Also eher so eine Neandertaler-Struktur, würde ich fast behaupten.
Und diese Steroide sorgen dafür, dass sie auch noch wachsen.
Richtig, genau. Ne?
Also das kommt noch dazu. Es ist nicht einfach nur, dass sie irgendwie mehr Fähigkeiten haben, sondern es scheint auch eine körperliche Transformation stattzufinden tatsächlich.
Ne? Also größer, schneller, ne? Intelligenter tatsächlich auch.
Ja.
Und das finde ich auch alles für sich genommen für diesen Film in Ordnung, passt aber überhaupt nicht mehr in dieses Franchise hinein, wie es mal ursprünglich erzählt und gedacht wurde. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, worüber reden wir denn tatsächlich? Ist es jetzt eine Fortsetzung oder ist es keine Fortsetzung? Ich hatte öfter den Begriff Reboot gelesen, aber keine Bestätigung dafür gefunden und habe dann tatsächlich aber Interviews mit Collider gefunden, die Danny Boyle auch geführt hat, wo es darum ging, gibt es einen Konflikt zwischen 28 Years Later und vor allen Dingen 28 Weeks Later, wo wir mit dieser Endszene, die ja die Produzenten damals noch unbedingt einbauen wollten, das hattet ihr in einem anderen Podcast von uns gehört, wenn nicht, hört ihr euch an, wo ja Paris dann quasi angegriffen wird und am Anfang sieht man, dass das Virus aus Interkontinentaleuropa ja rausgedrängt wurde, was auch immer das heißen mag. Ne? Das hat man ja in dieser Einblendung gesehen. Allerdings sagt Danny Boyle, beziehungsweise Garland hat das gesagt, gar nicht Danny Boyle selber, Garland, so, dass Danny Boyle gar kein Interesse daran hat, Also so eine Fortführung des Franchises. Und dass Kanon ein Wort für Danny Boyle ist, das ihn nicht weniger interessieren könnte.
Ah, ja.
Und Produzent Andrew McDonald zu dem Film hat sogar gesagt, die Filme sind nicht wie eine wissenschaftliche Formel aufgebaut.
Mhm.
Das heißt, diese beiden Vorgängerfilme spielen eigentlich für den Film in dem Fall überhaupt gar keine Rolle. Und das ist okay, das kann man machen. Vielleicht hätte man aber auch ein bisschen besser in die Kommunikation dafür gehen sollen, weil ich habe dann irgendwann im Kopf einfach ein Problem für mich. Weil diese Logik aus diesem Franchise heraus einfach dann ein Problem darstellt. Aber auch so ergeben sich halt einfach Dinge, wo ich mir denke, was ist es denn jetzt tatsächlich? Weil diese kriechenden Zombies beispielsweise, was machen die denn im Winter?
Mhm.
So, die sind nackig unterwegs. Das fand ich auch von der Darstellung her richtig cool. Auch die Alphas, die lassen ja ihren Dödel da rumschwingen.
Das gefällt dir wieder.
Die Alphas sind natürlich und die Alphas sind natürlich auch alle Männer. Das hat natürlich auch irgendwie so eine Aussagekraft. Aber wie ist denn das? Also man sieht zwar diese Sequenz, wie sie dann auch auf Jagd gehen und das Wild sich fangen und Fische fangen und sowas alles, aber das erklärt halt nicht, wie sie im Winter überleben ohne Feuer, weil Feuer können die offensichtlich nicht machen. Oder machen sie auch nicht. Die haben auch kein Interesse daran, Kleidung zu finden oder sowas. Also, finde ich schwierig. Weiß ich nicht. Und es sind keine Zombies, ne?
Ja,
also,
wenn
sie verletzt sind, wenn die Krankheiten haben, dann sollten die ja normalerweise sterben. Nur weil sie infiziert sind, heißt es ja nicht, dass sie die ganze Zeit unsterblich sind. So.
Ja, jetzt hast du ganz viel gesagt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich will auf alles eingehen, kriegst aber, glaube ich, jetzt nicht mal ganz auf die Reihe. Fang mal damit an, mit diesem Kanon, ne? Sowohl Garland als auch Boyle können natürlich machen, was sie wollen. Es ist ihre Entscheidung, es ist ihr Film, es ist ihr Baby. Sie verletzen nichts damit, es ist ja ihr Produkt, das sie ursprünglich geschaffen haben. Deshalb kann man es eigentlich nicht kritisieren. Und gleichzeitig ist aber für mich so, dass ich solche Ausreden, für mich klingt es halt wie eine Ausrede. Klar, kannst du machen, wie du willst, ne? Und wenn die sich dafür entscheiden. Aber für mich, wenn ich sowas höre wie, Kanon und so mag man nicht, dann klingt es für mich halt wie, ich hatte eine neue Idee, ich war zu faul, die irgendwie richtig einzufügen und einzufügen. Gliedern und mir die Gedanken zu machen, wie das funktionieren könnte und sagt dann einfach, es ist halt so. Hat mich persönlich gestört, weil es eben nicht nur 28 Weeks Later ausklammert, sondern auch 28 Days Later.
Richtig, genau.
Weil 28 Days Later sagt ja ganz klar, die Infizierten verhungern und deswegen haben wir die Endszene, ne? Und deswegen ist da wieder Hoffnung da. Und jetzt auf einmal kommt es rein so, die sind nicht verhungert, sondern die haben sich also quasi weiterentwickelt. Jeder davon hat sich weiterentwickelt, nicht nur die Alphas, sondern sie sind in der Lage zu sagen, ich bin nicht nur im Kopf wütend und verrückt und will nur zerstören und töten und was weiß ich was, sondern ich bin auf einmal schlau genug, um zu sagen, ich habe Hunger, ich gehe was essen.
Mhm, genau.
Ja, die essen und ja, die jagen mal Tiere. Aber glaube ich, dass sie nicht so super erfolgreich sind, damit Tiere zu jagen, also gerade größere Tiere, weil so ein Hirsch oder sowas ist halt verdammt schnell im Vergleich zum Infizierten. Und ich glaube auch, dass eine nur Fleisch enthaltenden Ernährungsweise den menschlichen Körper nicht auf Dauer am Leben erhält. Und wir sehen nicht, wie sie irgendwie hier mal Gemüse futtern, eine Karotte rausziehen aus dem Boden oder so, ne? Sondern es wird ganz klar gezeigt, die essen Fleisch. Und da sage ich halt so, glaube ich nicht. Ich meine, klar, es wird so gezeigt, eigentlich sind alle Infizierten, die wir sehen, außer den Alphas, die sind ausgemerkelt und dürr. Das heißt, man kann schon sagen, so theoretisch ist denen ihre Lebenserwartung vielleicht doch nicht so lang. Gleichzeitig, die wirken ja fast zombieartig,
wenn
man
sich
so anschaut. Die wirken nicht mehr wie einfach nur infizierte Menschen, sondern denen ihr Körper hat sich so transformiert, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das müssen jetzt Zombies sein. Vor allem, weil die Alphas, es wird auch ganz klar gesagt und gezeigt, die können mehr einstecken. Die kannst du 5-6 Mal anschießen, die laufen weiter und die überleben auch einen Tag oder sowas damit. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja gut, in dem Moment so wie ein Berserker, das wird ja auch kurz eingeworfen, so dieses Berserker von dem schwedischen, Soldaten, dass man sagt, okay, die ignorieren den Schmerz und irgendwann fallen die dann halt tot um. Aber es wird in einer Szene ganz klar gezeigt, da die fallen nicht direkt dann tot um, nur weil sie im Bauchraum getroffen waren und eigentlich innere Blutung haben müssten. Also da wird so ein Fass aufgemacht, das ich nicht so ganz zuordnen kann.
Ja.
Ja. Und du hast schon gesagt, diese dicken Zombies, diese schleimigen Zombies, also haben wir ja auch wieder eine körperliche Transformation, die sich für mich nicht erschließt, weil wir sehen, die Regenwürmer essen. Also die sind so langsam, die kriegen definitiv keinen Hirsch zu fassen. Mhm. Ja. Wieso sind die denn so dick? Wie geht das denn? Oder ist jetzt auch wieder, dass man sagt, naja, bei manchen löst der Virus halt Fettleibigkeit aus? Nein, also weißt du, ich meine, also an sich diesen Gedankengang zu sagen, naja, der Virus macht manche zu Bodybuildern, so finde ich schwierig. Ich akzeptiere das voll, dass man sagt, der Virus sorgt dafür bei manchen, dass sie intelligenter werden, schlauer werden. Also die Alphas haben, die sind ja komplett anders. Ich musste auch die ganze Zeit an diese Comicbuchreihe Cross denken.
Mhm.
Ja, da geht es halt auch um ein postapokalyptisches Seuchenszenario, wo ein Virus ausbricht und wo die Befallenen innerhalb von Sekunden zu geisteskranken Irren werden, die halt einfach nur noch morden, vergewaltigen und zerstückeln wollen. Und auch, ich sag mal, Autokannibalismus betreiben und Selbstverstümmelung und so weiter und so fort. Einfach total gestörte. Und da gibt es auch unter den ganzen Infizierten einzelne Infizierte, die mehr von ihrer Hirnleistung behalten. Ja, also die können auch alle noch reden und sowas und schreien zu einem gewissen Grad. Ja, aber wir haben ganz klar Figuren, die oder Infizierte, die mehr Leistung haben, die es schaffen, andere Infizierte um sich zu rotten, Gruppen zu bilden und die anzuführen. Und die sind schlauer und die taktieren und die warten auch mal ab. Und das haben wir hier halt auch mit den Alphas.
Ja.
Ich musste da die ganze Zeit dran denken.
Ich finde das ja auch okay. Und ich fand auch die Idee der Alphas tatsächlich in diesem Franchise hätte mir auch so oder so gefallen. Einfach als Idee der Weiterentwicklung. Ne?
Ja, ja.
Mein Problem ist halt einfach nur, dass die ganzen Vorgängersachen so hart ignorieren und einfach sagen, da gibt es jetzt was Neues und das ist jetzt der neue Standard und fertig. Würde es die beiden Vorgängerfilme jetzt nicht geben und wäre das jetzt der erste, dann wäre das ja so und dann würde mir das auch total gefallen. Aber es gibt halt nun mal die anderen beiden Filme und dann kann man das nicht einfach, auch dieses spuckende Element, was ja die Infizierten normalerweise haben, was am Anfang des Films ja auch nochmal dargestellt wird. Das ist ja, das hat sich ja auch völlig gewandelt. Da kann man ja höchstens sagen, okay, das Virus hat sich auch irgendwie weiterentwickelt, weil es ja auch weiter existieren möchte oder so. Kann man alles mit reinnehmen, aber es führt halt einfach zu so bestimmten Punkten in meinem Kopf, die dann so hä rufen. Selbst diese schwangere Thematik fand ich in Ordnung. Ich fand es nur, wie das eingeführt wird und dass die Mutter dann da sofort hinläuft und dann dem Infizierten dann dabei hilft oder ihr hilft, dieses Baby mit auf die Welt zu bringen. Da kann man noch argumentieren, okay, in ihrem Kopf ist noch irgendwie dieser Mutterinstinkt drin und der lässt sie dann dazu bringen, tatsächlich die Geburt ganz normal machen zu lassen und erst dann kickt wieder das Wutvirus rein oder sowas. Kann man alles mit reinnehmen. Allerdings muss man einfach wissen, worauf man sich bei diesen Infizierten oder bei den neuen Infizierten jetzt drauf einlässt. Die sind halt einfach anders. Ja. Und irgendwie sind sie gefühlt auch nicht mehr so die krasse Bedrohung, muss ich gestehen, bis auf die Alphas.
Ja, weil sie halt zum gewissen Grad, ich sag mal in Anführungszeichen, ausrechenbar sind. Dadurch, dass sie jetzt einen Alpha haben, dadurch, dass sie jetzt ein Gruppengefüge haben, scheinbar, ich meine, es wird nicht ganz ausformuliert. Ne, wir erfahren nur, es gibt Alphas, die haben ihre Gruppe, die halten sie zusammen, die kontrollieren sie, die können sie führen, die können ihnen Anweisungen geben zu einem gewissen Grad. Ne? Du hast schon gesagt, wir haben diese Szene mit der Schwangeren. Es ist für mich nicht ganz klar, ob diese Frau schwanger war und dann infiziert wurde oder ob Infizierte Sex haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben ja diese Szene, du hast ja schon gesagt, wir haben diese Schwangere und die kriegt ein Baby und der Gruppenführer, der Alpha, sucht dann nach ihr, findet sie und man hat schon, also ich hatte schon den Eindruck, dass er sein Baby wieder will und dass er nicht erfreut darüber ist, dass diese Schwangere jetzt tot ist. Mhm. Also es hat für mich schon gewirkt, als wäre das in Anführungszeichen seine Frau oder eine seiner Frauen und er schon einen Bezug hat zu Familie, Baby, Gemeinschaft und sowas. Ja. Ne? Hat mich auch ein bisschen erinnert an hier von Zack Snyder, Army of the Dead, da hatten wir ja auch sowas mit drin, falls du dich erinnern kannst. Ne? Also das finde ich schon spannend, aber ich bin echt gespannt, was sie da draus machen. Aber wie gesagt, dadurch verliert es vielleicht auch ein bisschen seinen Schrecken. Weil,
richtig, genau.
Ne, dieses Unkontrolliert, du kannst sie ausrechnen.
Richtig, genau.
Ich.
Und ansonsten gab es ja viele, viele Logik-Sachen, wo ich so ein bisschen Probleme mit hatte. Das mit der Mutter habe ich gerade schon angesprochen. Ne? Also klar, die ist irgendwie verwirrt und die hat den Gehirntumor und sowas alles. die laufen ja auch nicht so wirklich zusammen. Das war das eine. Ich habe totales Problem mit diesem Armeetrupp gehabt.
Ja.
Die offenbar niemals eine Instruktion bekommen haben bezüglich Notfallplänen. Was ist, wenn sie wirklich an die Küste kommen? Mhm. Und was worauf müssen sie sich dann einstellen? Und ne, also die wussten ja quasi gar nichts. So.
Na gut, aber da möchte ich nur kurz einwerfen. Es wird ja gesagt von Erik heißt
Erik.
Er, ne? Also Erik ist dieser eine Überlebende von dieser militärischen Einheit. Der sagt ganz klar, wer auf der Insel ist, der kommt nicht mehr runter.
Ja, und trotzdem hätte es ja irgendwie, also egal.
Naja, es klingt für mich halt danach, ich will dir auch gar nicht widersprechen, das kann man auch durchaus kritisieren, dass da eigentlich irgendjemand den Leuten mal gesagt hätte, ey, so sieht's aus. Andererseits, es klingt für mich danach so, ey Leute, ihr wisst, wenn ihr da strandet, dann seid ihr am Arsch.
Mhm.
Dann seid ihr auf euch gestellt, ihr kommt nie wieder raus, es ist uns egal, wir geben euch dann auf. Also guckt einfach nicht, dass ihr strandet.
Ja, und das sind auch 8 bewaffnete Soldaten, die sich, glaube ich, gegen 10 oder so Infizierte wehren müssen.
Ja, ja.
Die schaffen das auch nicht, also völlig inkompetent auch. Und diese Figur des Eriks, der ja rückgratlos ist.
Ja, erst am Anfang ist ja quasi, noch nicht.
Am Anfang noch nicht, später erst, genau. Der ist ja auch nur drin, um nochmal so einen Punkt auf unsere Gesellschaft zu legen, wie irre das ist. Und das führt ja auch zu diesem lustigen Moment, den wir vorher angesprochen haben, wo das ganze Kino gelacht hat,
ja,
wo Erik ja unbedingt seine Freundin zeigen muss.
Ja.
Und der Junge dann fragt so von wegen, hat die eine allergische Reaktion? Warum sieht die so komisch aus? Ne?
Ja, weil sie so aufgespritzte Botox-Lippen hat.
Richtig, genau. Also da gibt es so ein paar Sachen, wo ich Probleme mit hatte. Ja.
Ja, vor allem, weil ich meine, ich bin ehrlich, ich mochte, das ist so wie bei 28 Weeks Later, wo ich ja auch gesagt habe, ich mochte viele einzelne Sequenzen an sich losgelöst so, isoliert. Und das habe ich hier auch. Also ich mochte diese Szene mit den Soldaten. Natürlich, ich meine, ey, da wird rumgeballert, die Infizierten fallen über die her und sowas. Klar mag ich das. Aber es ist halt letzten Endes nur dafür da, um uns zu zeigen, ey, da draußen geht das Leben weiter.
Mhm.
Erik ist quasi das Sinnbild dafür, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat.
Mhm.
Und um auch nochmal zu zeigen, so wie sich die Gesellschaft nicht entwickelt hat auf der Insel. Also was dort eben nicht möglich ist. Wenn er sagt, ich weiß gar nicht, was ein Smartphone ist. Ach, du weißt gar nicht, was ein Kurierfahrer ist. Ne? So diese ganzen Dinge, weil Elfie heißt der Schauspieler, Spike, weil Spike eben in dieser Welt groß geworden ist. Der kennt das alles nicht. Der kennt keine Online-Shops, der kennt kein Smartphone. Das kennt er alles nicht.
Die beste Aussage von Erik war ja wirklich, ja, wenn ich infiziert werde, dann werde ich bestimmt ein Alpha.
Ja, ja. Genau, ich bin ja Skandinave und in dem Sinne habe ich auch Berserkerblut.
Also das war wirklich absurd.
Ja, aber weißt du, das Ding ist, das gebe ich halt solchen, ich meine, der war relativ jung, der war vielleicht 20, 22, 23, ne? Das ist so jugendlicher Leichtsinn, der wusste gar nicht, was er da angenommen hat. Ich meine, er sagt es ja auch ganz klar, wir haben ja ein Gespräch wegen, sein Kumpel ist Lieferfahrer und er hat ihn dann gefragt so, ja, was machst du denn mit deinem Leben und sowas? Und dann hat er sich gedacht, ich gehe zum Militär, ich gebe meinem Leben Sinn und jetzt stellt er fest so, ja, scheiße, ich habe mein Leben verwirkt und wäre ich mir lieber Lieferfahrer geworden, so.
Aber diese Szenen mit den Alphas, wo sie quasi ja das komplette, den Rückgrat und Wirbelsäule
was
rausreißen.
Was wir noch gar nicht gesagt haben. Ne? Wir haben drumherum getänzelt, ne? Um diesen
genau, wie
Predator-Style, danke. Ja. Also ich fand es einerseits cool, aber ja, es ist nicht unbedingt das, was ich bei einem Zombie-Film erwarte. So.
Nee, nicht wirklich. Und ich habe noch zwei weitere Logiksachen. Das eine ist, wie Spike von der Insel mit seiner Mutter flieht. Also alleine auf die Idee zu kommen, eine verwirrte, kranke Mutter mitzunehmen, die ja, naja, er hat gerade erlebt, was auf dem Festland abgeht und denkt sich dann so, ja, alleine komme ich damit schon klar, ne? Und er zündet dann das Hauptlager an, damit die verhungern oder was? Geil.
Ja, ey, vielleicht hat er die Sachen ja alle rausgeschafft vorher. Wir wissen es nicht. Ja. Oder er war so sauer auf seinen Vater, dass er gedacht hat, ey, fickt euch doch alle. So,
ja.
Keiner hilft meiner Mutter. Ihr wisst alle, dass da ein Arzt draußen ist und keiner hilft mir. Ey, jetzt kriegt ihr hier Retourkutsche. Gebe ich dem Film aber, weil ich habe mehr ein Problem, wenn ein Film so seine innere Logik bricht.
Mhm.
Aber ich habe weniger ein Problem damit, wenn Figuren, also Menschen dumme Dinge machen, weil, jetzt sind wir mal ehrlich, jeder von uns macht irgendwie dumme Dinge. Und wir haben in unserem Leben garantiert schon tausende Dinge gemacht, von denen wir rückblickend sagen würden, die waren total blöd, aber in dem Moment, im Affekt, haben wir es gemacht. Ich meine, es gibt Menschen, ich meine, wir wissen alle, brennendes Fett darf man nicht mit Wasser löschen. Und trotzdem gibt es hundertprozentig Menschen, die das wissen und trotzdem in der Situation, wenn das Adrenalin reinschießt, die dümmsten Dinge machen und dann versuchen, Öl mit, also brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Ja,
ja, das gebe ich dem Film auch, ne? Aber ja, ich so in dem Moment dachte ich so, das ist jetzt nicht unbedingt die schlauste Art, glaube ich, wie er da jetzt rauskommt.
Nee, ne? Ist es auch nicht. Aber wie gesagt, ey, das ist ein Kind, der ist 12 Jahre, der hat jetzt gerade das erste Mal mit Infizierten Kontakt gehabt. Der hat jetzt gerade erfahren, seine Mutter kann gerettet werden. Er hat gerade gesehen, dass sein Vater seiner Mutter fremd geht. Mhm. Und er hat kurz davor den Vater mit einem Messer bedroht. Und ganz klar signalisiert so, meine Mutter und ich, wir gehören zusammen. Du bist jetzt nicht mehr Teil dieser Familie, so. Deshalb gebe ich das dem.
Ich habe aber noch andere Sachen.
Ich habe
so ein paar Sachen, wo ich mir im Kino dachte so, okay. Das Baby zum Beispiel ist nie am Schreien. Das interessiert sich gar nicht dafür. Ist vollkommen wohl genährt. Ne?
Das ist ein braves Baby, ja. Aber es ist ein infizierten Baby. Ey, vielleicht sind die anders.
Ja, kann sein.
Es ist nicht infiziert, aber vielleicht ist es. Aber ja, ich weiß, ich gebe das. Ja.
Zweimal sind die am Tor, wenn die Wachen schlafen und nichts mitbekommen. Das fand ich auch geil. Also, wenn die da quasi das erste Mal von dem Alpha verfolgt werden, da pennen die alle am Tor. Und das zweite Mal, wo er das Baby hinhängt, kriegen die das gar nicht mit, dass er da gewesen ist.
Ja, ich verstehe diese Kritik. Ich kann es mir aber damit erklären, dass wir sind jetzt 28 Jahre sind ins Land gezogen. Ne? Mhm. Es scheint so, als wäre man auf dieser Insel relativ sicher. Ich meine, was wir noch nicht gesagt haben, das ist eine Insel, die wird über einen kleinen Korridor mit dem Festland verbunden, der aber immer, wenn Flut ist, überschwemmt ist. Mhm. Das heißt, es ist relativ sicher. Ich glaube, die laufen ja auch eine ganze Zeit lang, bis sie Infizierte treffen. Also es ist nicht so, dass die Infizierten auf Festland stehen und direkt rüberwinken oder so, ne? Mhm. Sondern ich glaube, die liegen da schon relativ isoliert. Die wissen um diese Gefahr. Jeder von denen war mal draußen. Jeder weiß, dass es Infizierte gibt. Aber ich glaube nicht, dass die sich einmal im Monat mit einem infizierten Angriff konfrontiert sehen. Und wir wissen ja alle, am Anfang bist du vielleicht mal hoch aufmerksam und irgendwann mit der Zeit merkst du so, naja, jetzt kann ich ein bisschen träge werden und ich muss, ne? Also es ist so diese Sicherheit, die sich dann einschleicht. Deshalb, das gebe ich dem Film auch noch. Ich werde jetzt alle deine Sachen.
Ja, ich verstehe schon. Okay,
aber ich kann sie auch. Aber ey, nicht falsch verstehen. Ich kann das auch verstehen und es kann natürlich als Kritikpunkt gewertet werden. Ich gebe ja nur einen Aspekt, wie man es denken könnte, als Erklärung. Das heißt nicht, dass es so sein muss.
Mir geht es einfach darum, dass so ein paar Sachen einfach so als Fakt hingestellt werden. Ich das einfach fressen muss, so. Ne? Ja, ist halt so. Womit ich aber die größten Probleme hatte, obwohl das wirklich eine der besten Sequenzen im Film ist die Momento Mori-Geschichte, wo sie den Arzt finden und der Arzt quasi dann sein Kunstwerk offenbart mit den ganzen Knochen und sowas alles. Das ist richtig, das ist ein schöner Moment, auch mit dem Sohn und der Mutter und wo die sich quasi auch verabschieden und sowas alles. Hab ich am Anfang schon gesagt gehabt, das ist wirklich das Highlight für mich im ganzen Film gewesen. Mhm. Aber dieser Film versucht mir zu erklären, dass dieser Arzt mit seinem Jod, wie er sich immer einschmiert, was er ja die ganze Zeit herstellen kann, und sein Morphium dort fast 30 Jahre lang auf offenem Feld mit den Infizierten überlebt hat. Und da dachte ich mir so, hui, okay, da muss ich jetzt wirklich eine große Kröte schlucken, um zu akzeptieren, dass das jetzt einfach so ist. Okay.
Ja, in dem Fall kann ich dir auch nicht widersprechen. Da habe ich selber, also das sind auch Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ne? Das ist, so wie du sagst, es ist eine coole Sequenz. Die ist von den Bildern her stark, weil die so fremdartig wirkt. Die ist auch inhaltlich sehr stark, ne? Weil sie so doch philosophisch ist. Aber so wie du sagst, ich habe mich gefragt, wovon ernährt sich dieser Arzt? Was futtert der den ganzen Tag? Der sieht ja nicht aus, als würde er da dauernd unterwegs gehen. Warum? Also wo hat er das Jod her? Du sagst jetzt, er stellt es selber her. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich wüsste nicht mal, wie man Jod herstellt, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ich weiß es nicht. Das fand ich irgendwie komisch. Und so wie du sagst, wie überlebt denn der inmitten dieser ganzen Infizierten? Ich meine, der... Schwierig. Also da habe ich für mich keine Lösung gefunden. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, vielleicht, oder man könnte hingehen und könnte sagen, okay, wir haben ja gesagt, die Infizierten leben so als Gruppe und vielleicht haben die irgendwie Angst vor seinen Bauwerken oder irgend sowas, ne? So, dass die ihn irgendwie so wie Last Man on Earth mäßig, die sehen ihn als irgendwie eine Art von Bedrohung, vor der sie Respekt haben, die sie meiden aus irgendwelchen Gründen. Aber wir haben eine Szene und die ist in sich schon total bescheuert mit einem Alpha. Ne? Du weißt, was ich meine. Es gibt eine Szene, wo ein Alpha von ihm mit Morphium betäubt wird. Und ich habe mich eh schon gefragt, warum tötet er den nicht einfach? Er lässt ihn leben, okay. Das war so, wo ich dann gedacht habe, vielleicht ist da so eine Koexistenz zwischen denen. Aber dann haben wir ja die Szene, wo er sich, als er den Alpha hört, versteckt in so einem Untergrund. Kerker, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, das wird wohl öfter vorkommen, dass da irgendjemand bei ihm vorbeikommt und dass der da öfter runtergeht. Ja? Und dann denke ich mir, dann solltest du doch jeden Infizierten töten, den du die Chance hast zu töten. Ja? Und es ist nur dafür da, um nochmal so eine kleine Schockmoment, so einen Spannungsmoment zu kreieren.
Richtig, genau.
Fand ich einfach doof. Oder? Und auch doof fand ich, und das kann man bestimmt begründen, aber es geht ja darum, dass die Mutter Krebs hat. Und irgendwann sagt die Mutter, ich habe mir schon gedacht, dass ich Krebs habe.
Es hat auch keiner mit ihm jemals darüber geredet, dass die Mutter so richtig, also was sie halt,
ja,
das eben, werden die ja gewusst haben, ne?
Ja, ich bin ehrlich, ich habe gedacht, weil wir ja die anderen Teile schon kennen, dass sie vielleicht irgendwie so einen Teil dieses Virus in ihrem Kopf trägt oder irgendwie sowas, weißt du? So irgendwie, aber halt, dass sie nicht ansteckend ist. Also auch ihr Blut nicht ansteckend ist, aber dass halt vielleicht da irgendwas vorgefallen ist oder dass sie irgendeine Veränderung im Gehirn stattgefunden hat und dass sie vielleicht auch so eine Art Alpha wird. Das waren so meine Überlegungen, weißt du, dass sie vielleicht irgendwann infiziert wird auf dem Weg und dann eben selber so mutiert und diese Anomalie in ihrem Kopf dafür sorgt, dass sie so ein krasser, ich sag mal, so ein Endgegner wird für diese ganze Reihe. Das waren so meine Überlegungen, ja, weil ich mir halt denke so, okay, du ahnst, dass du Krebs hast. Jetzt kann man natürlich sagen, die ist als im Delirium, die ist nicht ganz da, aber als nämlich am Anfang der Vater sagt, er geht mit seinem Kind jetzt diesen Initiationsritus machen, dann rastet die vollkommen aus. Das heißt, die ist durchaus klar, weil die sagt so, du kannst mein Kind da nicht mit hinnehmen, bist du eine Verrückte? Die schreit wirklich und geht voll ab, ne? Und dann akzeptiert sie aber, dass ihr Kind sich nochmal in Gefahr bringt und mit ihr gemeinsam in diese Wildnis geht. Also damit habe ich wirklich meine Probleme. Selbst wenn man sagt, die war vielleicht die ganze Zeit nicht ganz klar im Kopf, ne, da habe ich mein Problem. Also auch mit der Szene, wo das Kind fast getötet wird von einem dieser Dicken, weil er eingeschlafen ist. Und kurz darauf ist der tot und er wacht auf und wir wissen nicht, was los ist. Und dann wird kurz darauf draufgeschnitten, wo man sieht, die Mutter hat nachts mit einem großen Stein diesen Infizierten in Wut und in Raserei totgeschlagen und ist dann einfach wieder eingeschlafen.
Ja.
Fand ich auch so, ja, irgendwie cool. Das war auch so der Moment, wo ich gedacht habe, die wird ein Alpha. Und nö.
Nee, sie wird ein Schädel, der oben drauf gepackt wird und beim nächsten Sturm runterfällt.
Ja. Ja, aber ja.
Ja, es gibt so ein, also vielleicht spielt der Film ja auch absichtlich so ein bisschen mit den Erwartungen, weiß ich halt nicht, aber für mich hat es nicht gezündet und für mich gab es immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, so, das ist nicht so ganz stimmig, wie mir diese Welt so offenbart wird und ich habe, mein hauptsächliches Problem ist halt, weil 28 Days Later so realistisch ist für mich.
Und logisch in sich geschlossen.
Und logisch auch so. Realistisch auch. Und der Film will mir jetzt ganz viele Happen vorwerfen, die ich so schlucken muss, weil sie einfach so sind und im Drehbuch stehen. Und da hatte ich einfach Probleme mit. Wollen wir dann mal das Finale raushauen?
Das du ja scheinbar gut findest und ich wirklich, ich muss es so sagen, sorry für Karlsprache, ich fand's scheiße. Also ich habe gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Du darfst es gerne skizzieren.
Genau. Es gibt ja diese, wie heißen die Turbo Kids aus Niederlanden? Wie heißen die nochmal? Diese
New Kids from the Block. Die
New Kids, ne? Also
New Kids from the Block ist die Band, aber New Kids ist.
Genau, die New Kids, ne? Man muss sich das vorstellen, die haben so Trainingsanzüge und so Lockenfrisuren, sag ich mal.
Und Golfschläger.
Ne? Und Golfschläger.
Und sowas, ne?
Genau, und zur Erklärung, der Junge ist ja dann am Ende, entscheidet er sich nicht auf die Insel zurückzukehren, sondern was auch immer, sich alleine in die Insel irgendwie durchzuschlagen. Total coole Idee und dann kommt er auf mehrere Infizierte und muss dann weglaufen und trifft dann auf so eine abgestürzte Mauer, beziehungsweise Geröllhaufen und dann klettern da drüber dann diese Gruppe. Und ich beschreibe sie als New Kids Ninjas. Und so sind sie ja tatsächlich, weil sie dann ja anfangen von wegen, ey Boys, jetzt lass uns mal loslegen. Ja. Und dann gibt es so ein Schnittgewitter.
Ja, Musikvideo haben wir dann quasi mit Metal und dann.
Ja, dann werden, genau, dann werden die Zombies so, oder die Infizierten so zerstückelt und eingefangen. Und ich hatte dann immer so ein bisschen mein Problem damit, weil die im Nahkampf spritzt das Blut ja eigentlich. Ja. Und das versuchen die halt hier irgendwie.
Ja, du hast doch gesehen, hier, aber, wie Parkour sind. Die sind ja an Wänden weggesprungen und sowas. Das waren ja richtige Parkour-Künstler. Die sind den Bluttropfen einfach ausgewichen.
Und ich bin jetzt total gespannt, in welche Richtung dieser Dreiteiler gehen will. Weil das ja so völlig drüber ist und wir jetzt plötzlich dann so in diesen Zombie-Trash-Bereich angekommen sind.
Voll.
Und ich muss gestehen, mir hat's gefallen. Aber ich glaube, vielen wird das nicht gefallen. Und viele werden sich denken so am Ende so, hä? Und ich hatte die ganze Zeit die Frage, wann kommt dann eigentlich Jack O'Connell als Schauspieler? Und wann kommt ja dann am Anfang von diesem Kind, was ja die Kette dann bekommt, von dem Priester, wann kommt das denn zurück so? Weil es ist ja nicht der Vater von dem, es ist ja irgendwann eindeutig.
Dachte ich aber anfänglich tatsächlich, ja, aber.
Und ich hatte ihn echt nicht erkannt. Ich hatte dann darüber nachgedacht, so, war das jetzt Jack O'Connell? Und er sieht einfach total fancy aus. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, in welche Richtung. Und natürlich kannst du jetzt drüber nachdenken, wenn diese Küste ja schon so ein bisschen so crazy ist, was da so an mit dem Arzt und was dann so passiert. Wie crazy ist denn eigentlich das Inland?
Ja, ja.
Und ich glaube, in diese Richtung soll es dann gehen. So.
Ja.
Du bist völlig begeistert, ich höre schon.
Du, ich bin im Kino gesessen, ich habe mir den Kopf geschüttelt. Also nicht nur bildlich, sondern tatsächlich. Ja. Also ich habe gedacht, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ja. Also du hast jetzt New Kids gesagt, ich musste dran denken. Du kennst doch von Clockwork Orange die Droogs.
Oh ja, vielleicht war das auch in die Richtung gedacht.
Ich musste an
schon.
Die denken,
ja.
Ich musste dran denken. Es kam mir vor, als wäre das eine moderne Version der Droogs mit ihren bunten Trainingsanzügen, ihren funkelnden Kettchen, ihren scheiß Golfschlägern und auch die Art, wie sie geredet haben. Ich habe mich da an Malcolm McDowell erinnert gefühlt.
Ja, das kann schon sein, dass das da auch in die Richtung gehen soll eigentlich. Ja.
Also ich bin, ja... Ja, ich bin skeptisch, was da noch kommt. Ich bin trotzdem gespannt, was da noch kommt. Aber ich bin ehrlich, ich habe überhaupt gar keinen Bock, wenn die da jetzt so, ich habe ja am Anfang schon Far Cry erwähnt, diesen fünften Teil mit diesen Rednecks und dieser Glaubensgemeinschaft, dieser Kirche und sowas. Ne? Also wenn die diese Schiene fahren, wäre ich sehr unbegeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Problem damit, wenn da abgefahrene Lager sich bilden und vielleicht sowas wie Kannibalismus aufkommt oder so bestimmte Themen hatten wir schon in Filmen, dass menschliche Gruppen sich Zombies zunutze machen und die irgendwie domestizieren oder das hatten wir auch in Walking Dead, dass man da irgendwie sie für so Schaukämpfe nutzt oder irgend sowas. Damit komme ich klar. Aber das hier war so auf, ja, peinlich irgendwie getrimmt. Also, ja, ich war entsetzt. Also auch, weil das Ende so, man muss sich bei dem Film darauf einstellen, das haben wir ja schon gesagt, dass der kein richtiges Ende hat, sondern das ist wie bei Herr der Ringe, das ist so ein Auftakt, ne, bei die Gefährten, wenn sie dann quasi losziehen mit ihren Schiffen, mit ihren Booten, ne, so ist es hier quasi auch. Ne. Für ihn eröffnet sich jetzt eine neue Welt. Und da wird noch ganz viel passieren und es wird natürlich auch schon angedeutet, dass der Vater von ihm, dass der mit Sicherheit auch noch eine Rolle spielen wird und dass der vielleicht nach seinem Kind suchen wird und diese Gemeinschaft werden wir auch nochmal sehen auf der Insel, bin ich mir sehr sicher. Also ich bin schon gespannt, wohin das Ganze geht und ich habe natürlich die Hoffnung, dass es gut wird, aber ich bin jetzt schon skeptisch.
Okay, ich glaube, mehr habe ich tatsächlich nicht. Das waren so die Punkte, die ich nochmal ansprechen wollte.
Ich glaube, im Nachhinein werden wir bestimmt feststellen, dass wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben und uns darüber ärgern, aber jetzt im Moment wird mir auch nichts mehr einfallen. Ich würde dich jetzt einfach nur noch mal fragen, so, wie würdest du jetzt, ich meine, du hast schon 5,5 Punkte gesagt, aber wie würdest du so die 28-Reihe aktuell so für dich in Hierarchie bringen, so?
Vielleicht gehe ich auch nochmal auf 6 hoch, wenn er jetzt noch mal ein bisschen, der muss halt echt lange wirken, also man muss halt einfach viel über nachdenken nochmal,
ja,
weil es einfach viel ist, so.
Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass bei dir, ich meine, ich habe mir ja jetzt schon relativ hoch bewertet, sage ich jetzt mal, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Trilogie abgeschlossen ist und wenn die Teile Fragen beantworten, die wir jetzt am Anfang noch haben, dass sich dann auch deine Sicht auf den ersten Teil nochmal verändern wird, ne? Weil
bestimmt.
Jetzt haben wir ja wirklich ein paar Dinge, wo man, die ich jetzt auch nicht alle entkräften konnte, ne? muss man einfach so sagen, ne? Und wenn da eine Erklärung kommt, gerade was die Infizierten angeht und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht bei dir auch tatsächlich noch hoch wandern könnte.
Genau.
Ein Punkt oder 1,5 Punkte mal höher, ne?
Genau. Mal abwarten. Jetzt würde ich pauschal sagen, 28 Days Later, natürlich weiterhin auf der 1. Mhm. Definitiv. Da habe ich ja auch schon alles drüber gesagt im letzten Podcast. Und für mich sind jetzt Weeks und Years gerade auf einem Level.
Mhm.
Ja. Genau.
Ja, ist bei mir tatsächlich ähnlich, wobei ich, also wir haben ja keine 0,25 Punkte bei Movie Break, aber ich würde jetzt gerade im Moment, weil ich einfach auch so viel nachgedacht habe, dieser Film hat mich wirklich beschäftigt und ich habe so viel drüber nachgedacht, dass ich sage, naja, wenn ein Film mich dazu bringt, dass ich viel drüber nachdenke, dann hat der Film was richtig gemacht. So. Und deshalb würde ich ihn aktuell höher als 28 Weeks Later einstufen und ja.
Okay.
Okay, dann sehen wir durch. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch da draußen, für die, die noch zugehört haben, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich sage schon mal Danke dafür und wir hören uns bald wieder. Es kann allerdings jetzt ein bisschen dauern, ne? Also wir haben jetzt innerhalb von einer Woche 3 Podcasts rausgehauen. Das wird jetzt so schnell nicht mehr der Fall sein, sondern wir werden jetzt ein bisschen die Taktung auf, ich weiß nicht, 3 Wochen oder so ändern. Dann kriegt ihr den nächsten Podcast und ich übergebe an dich.
Der ja auch schon im Kasten ist, das muss ich auch sagen. Also wir waren sehr, sehr fleißig innerhalb von einer Woche.
Ja, die sind ja alle draußen. Also es ist, der kommt ja auch raus. Also wenn genau. Ihr diesen hört, dann haben wir 3 Podcasts draußen von hier tot.
Und ich meine, der 4. ist ja auch schon produziert. So, das meine ich.
Ach so, der 4. ist auch schon aufgenommen. Den haben wir aber jetzt.
Genau, ja. Und einen weiteren Film haben wir auch schon in Aussicht. Also freut euch schon drauf, da kommt noch definitiv mehr, haben wir auch versprochen. Ansonsten, ja, das war jetzt 28 Years Later. Das war eine harte Zombie-Woche. Und ansonsten sind wir gespannt, was ihr von dem Film haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und wir hören uns bald wieder und lasst euch nicht fressen.
Und wir sind raus. Oh. Ja, war doch ganz gut, oder?
Ja, das war tatsächlich ganz gut.
Ey, ich habe keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich habe total Hunger, ey. Lass was essen gehen. Ey, ich habe keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich habe total Hunger, ey. Lass was essen gehen. Und wir sind raus. Boah, war doch ganz gut, oder?
Ja, das war tatsächlich ganz gut.
Ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sowas von Hunger. Sollen wir noch was essen gehen?
Oh ja, lass uns auf jeden Fall was essen gehen.
Hä? Was ist denn jetzt das? Erwartest du noch jemanden? Ey, ach du Scheiße, Mann. Ey, dreh dich um.
Hä? Was meinst du? Oh nein!
Ey, geh runter von ihm, du Bastard! Yeah.